Was geht ab, Leute? Hier ist Macho Menmo vom Core-Gamer-Treff Podcast. Wir treffen uns hier regelmäßig im Core-Gamer-Treff in Mönchengladbach, um eine geile Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ihr auch Bock habt, coole neue Leute kennenzulernen, die euer Gaming-Hobby teilen, dann kommt uns einfach besuchen, jeden Dienstag um 17 Uhr und jeden Samstag um 14 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, Leute, willkommen zurück im Core-Gamer-Treff-Podcast. Ich habe heute einen neuen Gast mit dabei, der Kyobai.
Jo,
richtig ausgesprochen?
Kyobai, Mathis.
Mathis.
Ja, der Name hat sich mal gewandelt über Zeit. Ich habe den eigentlich geklaut und deswegen ist die Aussprache historisch, hat sich auch verändert.
Ist das was Japanisches?
Eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich habe damals Metin 2 gespielt und ich habe immer damals noch den Namen von den anderen Kollegen geklaut.
Ja.
Ich war nie kreativ genug, mir selber einen auszudenken. Und dann saß ich irgendwo vor Freunden, ich so, boah, ich wollte einen neuen Charakter machen, weiß aber echt nicht, wie ich den nennen soll. Und der so, ja, ich nenne meine Charaktere immer XX, Kyobai, XX irgendwas mit beliebigen Underscores und was weiß ich. Und das habe ich dann einfach kopiert. Der meinte, ja, kannst du benutzen und so. Und wenn ich mich dann aber in irgendwie neuen Gruppen vorgestellt habe und Leute nur meinen Nickname gelesen haben, dann war das halt kein Kyobai, sondern ein Kyobai meistens. Und dementsprechend ist es dann irgendwann ein Kyobai geworden.
Okay, jetzt wissen wir sehr viel, wo dein Nickname herkommt, aber ja. Erzähl doch einmal, wer bist du, wo kommst du her und was machst du so?
Ich komme aus Aachen. Wer ich bin, schwer zu beschreiben. Also ich mache auch beruflich IT. Ich denke, das kommt auch viel in meinem Leben vor, weil ich zu Hause auch viel am Werkeln bin, IT mache, das ist eins meiner Hobbys. Aber ansonsten lege ich viel Wert auf Sport, Fitness, Fighting Games auf jeden Fall, finde ich mega geil, Gaming generell und halt auch einfach mit Freunden treffen, soziale Aktivitäten, Anime gucken, Anime schaue ich sehr viel und sonst alles Mögliche. Also ich mache Eislaufen, Bouldern,
Eislaufen, Kampfsport, das würde ich auch mal wieder machen. Ja.
Wanderurlaub, zuletzt waren wir in Japan, ich glaube dieses Jahr geht's nach Korea und ich bin eigentlich bei jedem Scheiß irgendwie mal dabei und probiere den aus.
Okay, also sehr vielseitig, viele Hobbys auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte im Abitur war, so würde ich sagen, der Tiefpunkt meines Lebens. Ich hatte halt zu Hause irgendwie viel Stress und war schon so ziemlich deprimiert und hatte irgendwie so keinen Ort in der Welt gefunden. Dann hat irgendwann das Studium angefangen, wo ich gemerkt habe, boah, du hast jetzt so ein bisschen Freiheit, du hast Leute, die du cool findest, mit denen du reden kannst und seitdem ist halt alles bei mir bergauf gegangen. Also damals hätte ich gesagt, so, du würdest mich nicht wiedererkennen. Ich war halt mega introvertiert, ja. In mich gekehrt, hab damals irgendwie mit Zauberwürfe gemacht oder so Penspinninger. Ich habe definitiv nicht mit Leuten geredet.
Okay.
Und da habe ich halt gemerkt, boah, cool, wenn du mit Leuten redest, mit denen Quatsch, du kriegst positives Feedback, die freuen sich auch, die sind eigentlich alle cool drauf. Und dann habe ich halt so eine Philosophie angenommen, wo ich sag einfach zu allem, ja, scheiß drauf, ne? Wenn mich irgendwer einlädt, ich bin dabei und deswegen, wenn irgendwer einen Tesla mieten wollte, auch so mal, weil der halt voll in Tesla drin ist, ich bin kein leidenschaftlicher Autofahrer. Ich so, ja, komm, mach ich einfach mit. Ne?
Ja.
Und dadurch haben sich dann auch andere soziale Kontakte und alles ergeben und das funktioniert für mich sehr gut.
Ja, cool. Da gibt's ja irgendwie so einen YouTube-Channel, der ziemlich bekannt ist, Yes Theory. Ich glaube, der geht auch darüber, wo Leute einfach so den verrücktesten Scheiß, also echt wahnsinnig krasse Sachen außerhalb ihrer Komfortzone, einfach so ja dazu sagen. So, weißt du?
Ja, wieso nicht? Also ich meine, im Endeffekt, bisher hat mich noch nichts umgebracht.
Ja.
Aber mal schauen. Also ja, bei so ganz extremen Sachen müsste man schon überlegen, aber habe ich meistens auch Bock drauf.
Ja.
Inzwischen habe ich eher so das Problem, weil ich das jetzt einige Jahre durchgezogen habe, ist mein Terminplan so voll.
Wollte gerade sagen,
ich bin keine Ahnung, total unter Strom. Diese Woche war auch wieder so eine, wo ich Montag gemerkt habe, oh, du bist komplett ausgebucht. So, also Sonntag war so der erste Tag, wo ich merke, oh, da hast du vielleicht mal wieder ein bisschen Zeit.
Ja.
Zuletzt hat das Ja-Sagen funktioniert bei Escape Rooms. Da bin ich jetzt drin.
Mm.
Ein Kollege von mir ist da sehr tief im Game. Da gibt's nämlich so eine Top-Liste an den krassesten Escape Rooms, die man auch erst einmal kennen muss. Und der hat selber so ein Excel-Dokument, wo der seine eigenen Räume bewertet und alles wieder die findet. Und das ist ganz interessant, weil sehr viele der extrem hoch bewerteten Escape Rooms, also weltweit, sind so Umkreis Belgien und Niederlande. Das heißt,
nah an uns.
Nah an uns.
Gerade bei dir aus Aachen.
Genau, also von Aachen fährst du meist eine Stunde hin und das ist halt so eine geile Position. Und sonst war, glaube ich, noch viel in Frankreich und Griechenland. Das sind so andere gute Punkte dafür, warum auch immer. Und ja, als ich meine, wenn das so nah gelegen ist, da kriegt man mit die besten Escape Rooms der Welt.
Ja.
Das lohnt sich auf jeden Fall.
Kann man dann direkt mal testen. Naja, cool. Ja, wie bist du denn dann hier auf den Coregamer-Treff aufmerksam geworden und dann hier letztendlich auch hingekommen?
Ja, also mein erstes Fighting Game war Strife. Ich bin also noch nicht so lange dabei.
Ja, also vor 5 Jahren? Oder wie alt ist Strife jetzt? Ja, oh, vier.
Strife ist schon ein paar Jahre älter. Ja. Ich habe es damals, bevor es rausgekommen ist, hatte ich schon davon gehört und so gesehen, oh, das sieht eigentlich ganz geil aus, kann ich mir schon vorstellen, dass ich das spiele. Weil ich war halt schon immer so in Competitive Games drin, also vor Fighting Games habe ich halt viel Souls-likes gespielt, halt Singleplayer, aber halt auch ein Spiel, wo du dich selbst herausforderst auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und Strife hat mir dann zuerst nicht so gepasst, also ich hatte schon so 60 Stunden drin, aber irgendwie hat es nicht so wirklich geklickt. Und dann hatte ich es halt erst nach Release, wo die ersten DLC-Charaktere rausgekommen sind, halt nochmal gespielt, dachte mir so, komm, versuch's es nochmal, hast halt so wieder ein bisschen Urlaub, nicht so viel zu tun. Und da hat es dann irgendwann Klick gemacht. Und seitdem hatte ich dann super viel Strife gegrindet, hat auch online ein bisschen geguckt, weil ich gemerkt habe, so hey, du kannst halt online spielen, aber irgendwann wirst du einfach weggegimmickt. Happy Chaos war damals so ein Charakter, wo ich einfach gemerkt habe, das Matchup ist sehr schlecht für mich.
Mhm.
Ich habe halt Testament gespielt, einen Zoner, und meine Zoning-Tools funktionieren nicht gegen diesen Charakter, weil der hat einfach eine Pistole und der knallt dich ab. Meine Zoning-Tools sind erheblich langsamer und ich merke so, okay, ich muss lange Sets spielen. Ich muss rausfinden, wie funktioniert ein Charakter in mehr als One and Done online. Hat dann tatsächlich auch viel online versucht, Kontakte zu knüpfen und mit Leuten geschrieben. Hat aber halt auch nicht so mega gut funktioniert und irgendwann bin ich dann über den Hard-Edge-Server auf euch aufmerksam geworden.
Ja, über Hard-Edge, cool, ja.
Genau, aber tatsächlich war es dann erst, wo Marco dann auch mal Bock hatte und wo jetzt Tekken 8 rausgekommen sind, wo ich gesagt habe, ja komm, fahren wir einfach mal vor Ort, das passt ganz gut und dann schauen wir mal, was so vor Ort abgeht.
Also bist du eher der klassische 2D-Spieler dann?
Ja, ich sehe mich auf jeden Fall bei 2D. Also ich habe jetzt Tekken 8 auch eine ganze Weile angespielt. Das ist auf jeden Fall ein mega geiles Game. Aber ich habe auf jeden Fall sehr Spaß an diesen auch Mindgames, halt das typische Rock, Paper, Scissors, wo ich weiß, oh, der kann jetzt diese oder diese Option machen. Und wenn man halt einfach richtig rät, hat auf jeden Fall super Laune. Und in Tekken merke ich, da muss man sehr viel Zeit reinstecken, bevor man mal an einem Punkt ist.
Ja.
Eine Sekunde. Bevor man einmal an einem Punkt ist, dass man da tatsächlich auch die ganzen Interaktionen versteht und weiß, oh, jetzt kann ich Side-Roll Right machen oder ich kann alternativ auch irgendwie backsteppen, aber der Gegner hat halt, also in Tekken gibt es sehr viele Optionen.
Sehr viele Optionen, ja.
Und ich weiß nicht, ob ich bereit bin, die Zeit da reinzustecken, die auch alle zu sehen, oder ob ich mich da mehr bei 2D sehe, wo ich halt einfach weiß, okay, viele Charaktere haben halt ihren Dragon Punch. Und ich bin tatsächlich auch sehr Fan von den, ich sag mal, wilden Mechaniken und Charakterdesigns in 2D. Also sehr großer Fan von Statuseffekten, Teleports, Dragon Punch sowieso und allen möglichen wilden Gimmicks.
Ja, gerade Testament ist ja ziemlich verrückt. Früher war ja auch schon, ist ja immer noch so ein Trap-Character, wo der dann irgendwelche Netze legt und so, die dann auslösen, wenn du erst in die Nähe gehst. Also das ist ja, da ist jeder Charakter quasi ein eigenes Fighting-Game geführt, so von den Mechaniken.
Ja, genau. Früher auf jeden Fall mehr. Das ist was ich bei Guilty Gear sehr, sehr krass finde, ist, dass die Matchups sich extrem unterscheiden. Also es gibt wirklich Charaktere, ich habe keine Ahnung, wie die Offensive von denen funktioniert, weil ich mache halt einfach mein Zoning und die kommen überhaupt nicht an mich ran.
Ja.
Und selbst wenn die mal an mich rankommen, bis dahin habe ich irgendwie eine Ressource aufgebaut, mit der ich recht einfach wieder aus der Pressure rauskomme. Und wenn die ihre Pressure machen, bin ich einfach, dann bin ich am Arsch. Und es gibt andere Charaktere, wo ich merke, hey, die haben besseres Zoning als ich oder einfach schnelleres Zoning. Ich kann meine Zoning-Tools gar nicht benutzen. Ich muss wie einen, wie so ein Mix-Up-Charakter eigentlich auf die zulaufen, Dash-Blocken und meine eigene Offensive Close-Range ans Starten kriegen.
Ja.
Und das muss man halt auch erstmal verstehen. Also bei Street Fighter merke ich halt zum Beispiel im Vergleich, da ist so der Gameplan schon ähnlicher in unterschiedlichen Matchups.
Ja. Hast du Granblue ausprobiert?
Granblue habe ich ausprobiert. Hat auf jeden Fall auch Bock gemacht. Da habe ich das Problem, mir fehlt so der Charakter, wo ich sage, boah, den finde ich richtig geil. Den hab ich Bock zu spielen. Und für mich ist es so ein unglücklicher Punkt zwischen so wild wie ein Anime-Fighter, aber trotzdem so, ich sag mal, grounded wie Street Fighter, wo ich sage, genau.
So ein Spagat.
Ich finde beide Extreme mag ich sehr gern, aber so dazwischen finde ich irgendwie ein bisschen sonderbar. Also konnte ich mich nicht so gut einfinden.
Ja, okay, cool. Dann bist du dann hier mit dem Marco einfach vorbeigekommen und was hast du dann erwartet? Wusstest du, wie das hier läuft? Hattet ihr euch da informiert und wie war es dann für euch?
Also ich habe ja in der Vergangenheit schon viele Sachen gemacht, also Sportclubs, was weiß ich nicht alles. Ne? Ja. Also ich kenne halt den typischen Ablauf, man kommt vorbei, kennt keinen, sagt hallo, weiß erstmal nicht, wo man wirklich hin soll, aber im Prinzip sind ja alle Leute, wo auch immer man hingeht, total entspannt, man redet einfach mit denen. Und das ging hier ja auch super schnell. Man hat einfach mit irgendwelchen Leuten gequatscht. Die haben gesagt so, ja, hey, hast du Bock auf ein paar Runden? Und zack, auf einmal ist man an der Konsole und zockt und redet mit den Leuten. Und ja, das ist dann fast so ein Eigenläufer, wenn man einmal
da ist. Also das Prozedere kennst du dann schon gut. Das war für euch dann überhaupt kein Problem. Weil für viele ist das irgendwie immer voll, die Hürde dann hier zum ersten Mal reinzukommen und dann der Neue zu sein und so.
Ja, das ist... man hat immer so, ich sag mal, schlimme Erwartungen über andere Menschen im Kopf. Das ist ja auch bei vielen Leuten, die irgendwie mit Sport anfangen, die so, ja, was, wenn ich da hingehe und ich kann das gar nicht so gut und dann ist das voll peinlich, wenn ich da nicht mitspielen kann. Und es ist halt alles egal. Die Leute machen ihr Hobby, die freuen sich, umso mehr Leute da sind, an ihrem Hobby teilhaben. Man hat ja sofort so eine Ebene, auf der man da verbunden ist. Von daher, da mache ich mir eigentlich gar keinen Kopf.
Ja, cool. Und dann seid ihr beide quasi, ja, meine ich noch am selben Abend dann sogar auch Supporter geworden. Danke dafür.
Ja, genau, ja, auf jeden Fall.
Also das war dann für euch direkt klar, dass ihr dann regelmäßig kommen wollen würdet.
Ja, also so eine Mischung aus beidem. Also einerseits war mir klar, das macht mir auf jeden Fall Bock. Ich sehe auf jeden Fall, dass ich öfter komme, besonders am Wochenende, wo es sich halt lohnt. Also ich habe halt schon ein bisschen Anfahrt, aber wenn ich dann hier 4-5 Stunden zocke, absolut kein Problem. Aber auch, ich supporte halt sowas gerne, also mein Geld fließt schon in so viele Abos rein, im Prinzip, die ich auch langsam versuche abzuschaffen, aber wenn ich dann irgendwo so die lokale Szene unterstützen kann, dann weiß ich, da gebe ich mein Geld zumindest gerne hin.
Ja, cool, vielen Dank dafür auf jeden Fall, das ist auch genau das, was wir hier brauchen, damit es hier weitergehen kann. Jetzt hast du aber noch ein paar andere Steckenpferde, die interessant sind, weshalb ich auch noch mit dir heute im Podcast sprechen wollte. Du bist vor allen Dingen auch auf Linux mit Gaming-mäßig auch unterwegs, oder? Wie ist das bei dir?
Ja, Linux Gaming auf jeden Fall. Ich habe so meinen eigenen Krieg mit Microsoft Windows, haben viele bei uns in der Firma, ich bin absoluter Konsolenmagier im Prinzip. Also ich bin kein Fan von grafischen Interfaces, ich bin sehr großer Fan von Skripten schreiben, Sachen automatisieren, das System genau so einrichten, wie ich es haben will. Und wenn man das auf Windows macht, dann kriegt man einfach überall den Mittelfinger von Microsoft im Prinzip, der sagt, nee, es gibt genau diese eine Methode, wie du das machen sollst, und von der darfst du nicht abweichen. Und ich baue gerne eigene Tools, eigene Skripte, deswegen bin ich dann halt auch zu Hause komplett auf Linux unterwegs. Windows mache ich nur, weil es sich für die Arbeit sehr gut bezahlt, weil es halt alle Unternehmen der Welt brauchen. Da gibt's gigantische Fortschritte. Also vor noch ein paar Jahren war das so ein bisschen schwer, wirklich zu sagen, auf Linux kann man gut zocken, aber inzwischen gibt's ja Steam mit ProtonDB und die haben ja ihr Steam Deck rausgebracht, deswegen sind die halt allen auch Multiplayer-Spielen extrem auf den Zeigern gehen und sagen, hey, ihr müsst euer Anti-Cheat auch für Linux einrichten, wenn ihr wollt, dass die Leute auf dem Steam Deck das spielen können. Und vorher war das so, dass das halt viel nicht möglich war. Apex Legends ist so ein Beispiel. Die benutzen auch Easy Anti-Cheat. Und da gibt's eine ganz einfache Option, die der Entwickler setzen muss, dass er sagt, hey, die Leute können auch auf Linux spielen. Und die allermeisten Entwickler haben das einfach nicht gesetzt, weil die sagen, okay, Linux ist für uns keine interessante Target Audience. Aber Valve ist denen halt extrem auf den Zeiger gegangen und inzwischen ist das sehr viel einfach eingestellt, dass man das auch auf Linux zocken kann. Und seitdem ist der Support halt wahnsinnig gut. Problematisch wird's bei so ein paar Sachen, League of Legends, Valorant, die halt ihren eigenen Anti-Cheat haben oder das wirklich nicht supporten wollen. Und bei Virtual Reality, das ist auch ein bisschen schwer auf Linux. Aber sonst Elden Ring, Dark Souls 3, Street Fighter, Tekken 8, Melty Blood, Under Night in Birth, das läuft einfach alles auf Linux ohne Probleme.
Ist das dann auch Steam tatsächlich, was du dann unter
Linux nutzt? Genau, auch auf Steam. Also was die im Prinzip machen, ist, die emulieren ein Windows-System. Also das Spiel selber glaubt, dass es auf einem Windows-Rechner läuft, obwohl es in Wirklichkeit auf einem Linux-Rechner läuft.
Und das ist dann diese Proton-Komponente?
Oder? Genau, das ist die Proton-Komponente. Und deswegen müssen auch die Entwickler für die Spiele eigentlich gar nichts tun. Diese Proton-Komponente ist halt so gut ausgebaut, dass das eigentlich kompatibel ist mit den meisten Spielen, die rauskommen. Außer die machen so ein paar Sonderlocken. Es gab zum Beispiel ein Game, da war das ein bisschen tricky, Dragon Ball FighterZ, habe ich nicht viel gespielt. Aber da war das Problem, du kannst Multiplayer spielen, aber nur von Linux zu Linux und von Windows zu Windows, aber nicht untereinander.
Ja.
Aber ich würde sagen, bei so über 90% der Spielen, du sagst einfach installieren, spielen und du hast keine Probleme.
Also war im Prinzip Valve mit dem Steam Deck der Game Changer, weil die erstmals Linux auf eine Konsolen-Experience gebracht haben, sodass dann auch so eine große Target-Audience da war, vor allen Dingen, weil denen ja auch Steam gehört, die größte Plattform auf PC überhaupt. Und so, dass dann alle quasi über Nacht gezwungen waren, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so eine Sache, wo, wenn du anfängst, kleinere, also so Embedded-Geräte zu entwickeln, ob es jetzt ein Fernseher ist, eine Waschmaschine oder eine Videospielkonsole, es bietet sich häufig an, auf den Linux einzusetzen, weil erstmal bezahlst du keine Lizenzkosten für Windows, du sparst also Geld und du hast Linux, was generell sehr gut auf, ich sag mal, sehr kleinen Geräten funktioniert, die nicht viel Hardware haben, da halt von Grund auf viel Support und auch viel Möglichkeiten zur Einstellung anbietet. Also es gibt auch Windows für so sehr kleine Geräte, aber das hat so überall seine kleinen Probleme. Da ist Linux meistens die bessere und günstigere Plattform, die auch sehr, ich sag mal, hardware-effizient läuft. Das ist bei Windows auch immer so ein Thema.
Ja, da ist unheimlich viel Overhead. 10 Layer sind da drüber und du kommst gar nicht irgendwie unten dran, dass du das wirklich effizient mal programmieren bzw. einstellen könntest alles, ne?
Ja, genau. Und die haben das alles angestoßen mit Linux. Die sind ja schon lange vor dem Steam Deck, haben die schon versucht, das Steam OS zu entwickeln, also auch ein Linux-basierendes Betriebssystem. Aber jetzt funktioniert das top. Also ich finde es mega geil, bin ein riesen Fan von. Und da Hut ab Valve, die probieren immer wieder total wilde Sachen. Virtual Reality war auch so ein Thema, wo die einfach gesagt haben, ja, wir machen das. Finde ich auf jeden Fall cool, dass die da Dinge tun und versuchen, den Markt voranzutreiben.
Und Moment, welche VR-Lösung ist denn von Valve eigentlich?
Das Valve Index.
Ach so, Index, ja, stimmt.
Genau, die Index war damals so die beste in Anführungszeichen, also die krasseste VR-Konsole, hat auch gut 1.000 Euro gekostet, aber die haben halt schon viele Innovationen gebracht. Zum Beispiel hatten die das erste Mal, vielleicht gibt es eine VR-Konsole, die das vorher hatte, aber die hatten halt Controller, die man nicht festhalten muss. Die hatten halt einfach so ein Band um die Hand und die haben dann Sensoren gehabt, wenn man die Hände schließt um den Controller. Und dann war es in VR wirklich so, dass man halt was aufheben konnte und wenn man das dann geworfen hat, dann konnte man das wirklich loslassen. Der Controller ist halt an der Hand geblieben. Bei vielen anderen vorherigen Konsolen hat man halt einen Knopf gedrückt oder so und dann hat man halt den Knopf losgelassen, um Dinge zu werfen und halt diese Funktion mit den Händen.
Ist den Sensor freischalten und dadurch merkt der Sensor, okay, da wird jetzt was geworfen.
Genau, das ist dann natürlich immersiver, wenn man wirklich mit den Händen so, ich sag mal, Sachen wirklich auch loslassen kann und dann merkt, okay, ich habe jetzt nicht einen Controller dazwischen.
Was denkst du generell über VR? Meinst du, das wird noch das große Ding, wo wir seit Jahren eigentlich schon drauf gewartet haben? Oder denkst du, das ist irgendwie langsam abgelaufen?
Abgelaufen würde ich nicht sagen. Ich finde VR interessant, weil das nicht nur für Spiele interessant ist, was man so aus der typischen, ich sag mal, Gamer-Perspektive jetzt nicht hat. Ich glaube, für Spiele ist das in vielen Aspekten sehr unpraktisch, weil du hast halt dieses riesen VR-Set zu Hause, das immer zu starten ist nervig, dann setzt du die Brille auf, dann musst du gucken, dass du genug Platz in der Wohnung hast.
Ja.
Das ist halt alles wirklich unpraktisch, deswegen, ich hatte die Index tatsächlich auch, habe sie jetzt zuletzt mal verkauft, weil irgendwann hast du es einfach nicht mehr genutzt und auch für VR-Spieleentwicklung fehlt halt einfach noch so dieser Durchbruch im Game Design, also bei klassischen Spielen hatte man irgendwie Super Mario 64 irgendwann, so eins der ersten wirklich guten 3D-Games, wo jeder wusste, aha, so machst du ein 3D-Spiel.
Genau.
Ich glaube, das hatte man für VR noch nicht. Ich glaube, da fehlt noch viel an Know-how, was der Markt noch sammeln muss, damit die erst einmal wissen, wie mache ich das gut, wie sollte sich das für einen Spieler steuern, weil die auch noch viel am Rumprobieren sind. Und es hilft natürlich auch nicht, wenn einem, also dieses typisch, diese Übelkeit... Wenn
man das scheint ein viel größeres Thema zu sein, als man am Anfang versucht hat, unter den Tisch zu kehren. Also mit den Leuten, mit denen ich spreche, mehr als die Hälfte von den Leuten haben das sehr extrem so, dass die wirklich nicht lange spielen können.
Genau, da kann man halt Sachen machen. Also was viele halt machen, ist so eine Teleport-Funktion statt halt diese konstante Bewegung. Das hilft auf jeden Fall, was ich gesehen habe, Until You Fall, sehr geiles VR-Roguelike. Wenn man sich bewegt, wird das Sichtfeld kleiner, also dass man nur noch so ein Teil sieht. Das funktioniert, weil man sieht ja trotzdem, wo man hinguckt. Und sobald man stehen bleibt, wird das Sichtfeld wieder größer. Hilft aber sehr dabei, diese Motion Sickness zu verbessern. Aber was bei VR meiner Meinung nach wirklich interessant ist, sind halt eher Anwendungen in der Industrie. Also Trainingsprogramme für LKW-Fahrer, Bahnfahrer, für Ärzte, vielleicht sogar eine Unterstützung für Ärzte während einer Operation. Also das ist so ein Forschungsfeld, wo die sagen, okay, was wenn durch die Kamera dem Arzt jetzt in Virtual Reality angezeigt wird, hier musst du dein Skalpell ansetzen, um den Schnitt zu setzen.
Gut, da sind wir jetzt im Thema Mixed Reality im Prinzip, ne, wenn man sagen würde. Genau. Weil man dann einen Transparenzmodus hat, also die echte Welt noch wahrnimmt und dann wird was zugeschaltet, was man dann sieht. Ne?
Ja.
Was ja jetzt auch Apple zum Beispiel mit der Vision Pro da gemacht hat. Hast du dich da immer ein bisschen mit beschäftigt? Das scheint ja schon technisch ziemlich krass zu sein.
Genau, mit der Vision Pro, auch da wieder, wo ich meinte, es fehlt so ein bisschen noch diese Standardmethode, dass man weiß, wie funktioniert das in VR. Die haben ja jetzt ihr System mit Eye-Tracking und man muss einfach die Finger zusammen tippen, um quasi zu drücken. Also du guckst einen Knopf an und dann klippst du mit den Fingern und dann wird auch genau dort quasi die Schaltfläche bedient, die du gerade angeguckt hast.
Ja.
Das ist wohl anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, weil normalerweise guckst du nie genau auf die Sachen, die du gerade bedienen möchtest, sondern so ein bisschen daneben oder halt immer einen Schritt weiter. Aber es funktioniert mega gut, weil halt mit diesen Controllern da so drauf zielen und drücken, die meisten kennen das wahrscheinlich von der Wii, das ist eher nicht so gut.
Also das Thema Eye-Tracking haben die sehr stark in den Vordergrund gesetzt dann mit der Vision Pro.
Ja,
ne?
Also Eye-Tracking auf jeden Fall Wahnsinn. Ich denke, das funktioniert super. Was halt gerade mir noch so fehlt, ist, also bei der Vision Pro speziell fehlen mir die Apps. Ich glaube, das ist eine sehr gute Plattform, die aber auch erstmal krass teuer ist.
Ja.
Und wo ich mich frage, wofür benutze ich das? Also YouTube, okay, kann das benutzen für, ich glaube, so ein, zwei Demo-Apps haben die, aber da ist ja noch nichts wirklich Interessantes.
Ja.
Und auch besonders schwer für so, ich sag mal, den normalen Markt ist, dass Apple ja sein eigenes Ecosystem ist. Also ich kann leider nicht meine ganzen Steam-VR-Spiele und all solche Sachen kann ich jetzt auch erstmal nicht auf der Vision Pro spielen. Was ich ein bisschen schade finde, aber das ist halt bei den beim Apple-Ecosystem meistens so. Das muss halt spezifisch unterstützt werden.
Ja, das hat immer Vor- und Nachteile. Ne? Vorteil wäre ja wahrscheinlich auch, dass man dann wirklich ein Spiel hat, was normalerweise oder eine Anwendung extrem gut auf diese Hardware-Plattform, auf die Vision Pro zurechtgeschnitten sein muss, damit es dann in den, so argumentiert zumindest Apple, dann auch geprüft in den App Store von denen reinkommen darf. Ne?
Ich kaufe das nicht so zu 100%. Also ich verstehe halt die Apple-Philosophie, die ist halt erstmal, wir sorgen dafür, dass dem Nutzer möglichst wenig Arbeit gemacht wird. Also alles soll eine komplett durchdesignte Erfahrung sein,
genau.
Ohne Wenn und Aber und ohne jegliche Bugs, die dir jetzt die Erfahrung da kaputt machen würden. Kann ich verstehen, ist halt so die Designphilosophie von denen. Ich fände halt, wenn man optional sagt, nee, ich habe da trotzdem Bock drauf, ich weiß, dass das dann nicht so eine schöne Erfahrung ist, fände ich cool.
Aber ja, das wäre cool, ne, wenn es so bei Apple einfach so eine generell einen Haken gibt, den man setzt, okay, unstable. Mir ist alles egal, so, ich mache jetzt mein Ding. Ne?
Ja.
Unstable Apple Store, wo dann Leute halt frei ihre Sachen reintun können und du kannst es dann unstable testen und dran mitarbeiten.
Ja,
ne?
Wäre auf jeden Fall cool, aber so funktioniert halt die ganze, ich sag mal, Apple-Erfahrung nicht.
Ja.
Das ist halt ein No-Go bei denen.
Ja. Aber ich finde es beeindruckend auf jeden Fall, dass die, also ich habe es selber noch nicht getestet, ich bin auch generell nicht so interessiert an VR. Technisch finde ich das interessant und Ja, generell mache ich mir da auch so gesellschaftskritisch auch immer Gedanken drüber, über solche Themen. Und ich finde es interessant, wie krass Apple da jetzt, von dem, was ich gelesen habe, technisch den Vorsprung geschafft hat. Also es soll 2-3 Generationen sich anfühlen, besser zu sein von der Auflösung her. Das Eye-Tracking soll mega krass sein. Aber allerdings soll das ja, glaube ich, auch dann roundabout 4.000 oder 5.000 Euro kosten, wenn du das jetzt nach Deutschland importieren würdest.
Ja, genau so habe ich es auf dem Kopf, ja.
Also völlig verrückt, was das an... Ja, wie viel teurer das ist. So die anderen Lösungen kosten so irgendwie um die 1.000 Euro aktuell, ne?
Ja, genau. Die Index war so das teuerste. Neupreis 1.000 Euro. Ich denke, inzwischen kriegt man die gebraucht halt auch ein gutes Stück günstiger.
Ja.
Gerade weil ja irgendwann mal die nächste Generation auf dem Tisch steht. Ich glaube, was gab es jetzt? Die Meta Quest 3 oder so hieß die?
Das ist die von Meta,
genau.
Wo du den Meta-Account brauchst, ne?
Ja, ich habe die jetzt tatsächlich nicht mehr mit der Index verglichen, inwiefern die gegeneinander aufgestellt sind, aber das ist gerade so der heißeste Scheiß, was halt diese normalen VR-Produkte angeht.
Ja. Ja, cool. Bin ich auf jeden Fall noch interessant, wo da die Reise noch hingeht mit VR, Virtual Reality und auch Mixed Reality, wie das jetzt bei der Apple Vision Pro eigentlich eher forciert wird.
Ja, es ist gerade noch ein kleiner Markt. VR hat so das Problem, die sind in allen Sachen so ein bisschen drin. Es gibt so ein bisschen VR-Gaming, es gibt so ein bisschen Trainingssimulation über VR, aber es gibt halt keinen Markt, der nur durch VR überhaupt existieren kann, meines Wissens nach. Die haben halt eher so 10 kleine bereits existierende Märkte, an die sich einfach anhängen und so einen kleinen Teil davon unterstützen.
Wie ist generell so deine Meinung zum Videospielmarkt so aktuell und wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat in Bezug auf den Konsolen von Sony, Nintendo, Microsoft?
Ja, ein bisschen schwer zu sagen. Also ich finde, viele Leute sind immer sehr negativ, was sowas angeht. Halt gerade diese ganze AAA-Geschichte, Games, die nicht ganz released werden, die halt total kaputtes Pricing haben. Aber ich muss sagen, ich bin halt gar nicht so in diesem AAA-Drama drin. Und ich sehe halt stattdessen immer so geile Indie-Games, die released werden.
Du bist auch Indie-Fan, ne?
Auf jeden Fall. Also ich finde, und halt auch wirklich gut produzierte Indie-Sachen. Also nur weil es Indie ist, muss das ja nicht heißen, dass jetzt unbedingt super wenig Budget zwischensteht oder dass das ein kleines Spiel ist. Es gibt halt meiner Meinung nach einfach mehr Auswahl als je zuvor. Sehe ich halt auch ähnlich bei Musik. Und es ist dann recht einfach für die Leute, sich einfach das Populärste zu nehmen und sagen, oh, das ist aber nicht so gut wie früher und früher war alles besser. Und dann die restlichen 80% des Markts einfach zu ignorieren, weil es gibt echt wahnsinnige Titel. Hollow Knight ist halt so ein Standardbeispiel, wo alle sagen, boah, Wahnsinn, das Game ist der Knaller. Was zahlst du dafür heute? Ich glaube, 20 Euro on Release, ich weiß es nicht mehr genau.
Ein DLC ist mittlerweile.
Das muss 30 sein. Ich glaube, es waren aber weniger, 20 noch weniger. Wahnsinn, also dieses Spiel für den Preis der Knaller und dafür würde ich Vollpreis zahlen, also ohne Probleme.
Ich habe auch 80 Stunden drin, ne, und bin immer noch nicht, habe immer noch nicht alles gesehen. Ne.
Ja, und auch andere Spiele, ich bin ein Riesenfan zum Beispiel von Against the Storm, das ist ein Roguelike Building Game. Kombiniert also zwei Genres und ich bin eigentlich kein Fan von so Building Simulatoren, weil ich bin kein Fan von Micromanagement. Irgendwann wird das halt super viel und man merkt, oh, ich muss jetzt hier mein Inventar umräumen, hier irgendwie noch eine Straße bauen. Irgendwann denke ich mir, boah, ich habe keine Lust, das gleiche 20 Mal zu machen. Aber Against the Storm ist halt wirklich so ein Challenging Game. Also du kriegst halt zufällige Gebäude, hast zufällige Ressourcen auf der Map und musst dann gucken, irgendwie muss ich meine Siegpunkte im Prinzip hochkriegen und da musst du richtig planen. Wenn ich hier hinten die Ressource sammle, das kann ich nur machen, wenn ich jetzt das Gebäude kriege. Ich habe hier jetzt zufällig eine Fähigkeit bekommen, mit der lohnt es sich für mich total Weizen anzubauen. Und eine Runde ist da meistens so über eine Stunde lang, vielleicht knapp eine Stunde, je nachdem auf welcher Schwierigkeit man spielt. Und danach alles resettet, nächste Runde. Neues Biom, neue Gebäude, neue Ressourcen. Und das macht mir mega Spaß, weil du immer wieder in diese Challenge reinkommst, diesen Anfang des Spiels von den Building Games, wo du die ganze Zeit Sachen unlockst und überlegst, wie komme ich an die ganzen Ressourcen dran. Genau das machst du dann nonstop und das funktioniert sehr gut.
Also würdest du dich auch als Variety-Gamer beschreiben, der jetzt auch alles gerne mal spielt? Oder bist du sehr fokussiert auf die einzelnen Spiele jetzt?
Für mich ist immer so das Thema, ich brauche ein Game, was mich herausfordert. Also ich habe schon alles gespielt von MMOs über, ich sag auch StarCraft, Overwatch, Dark Souls, irgendwelchen Indie-Games, Plattformern, habe ich schon alles durch. Sogar Visual Novels, was ja quasi nur ein Buch in Spielform ist. Bin ich auch großer Fan von. Inzwischen fehlt mir so ein bisschen die Zeit. Also ich habe halt sehr, sehr viele andere Hobbys und ich habe halt einfach gemerkt, hey, von all den Sachen, die ich spielen kann, Fighting Games machen mir eigentlich so am meisten Bock. Und dann ist es das, wo ich jetzt meine Zeit reinstecke, wenn ich mal dazu komme zu zocken. Und das andere fällt dann leider so ein bisschen hinten runter. So ein Beispiel wäre Baldur's Gate 3, super geiles Game, aber ja.
Erstmal 100 Stunden aus den Rippen zu ziehen, ne?
Ja, ja, die müssen auch irgendwo herkommen und meistens ist das dann so, ich bin dann wieder in der Woche und denke mir, oh ja, diese Woche hast du noch mal ein bisschen Zeit und dann, ah nee, lass an dem Tag Sport machen, ah nee, da kannst du heute vorbeikommen, wir wollten noch irgendwie und ja, dann bleibt halt nur noch das Wochenende.
Ja, okay, cool. Ja, dann hatte ich gedacht, wenn ich dich schon mal hier habe, jemanden, der auch so technisch super interessiert ist, ist ein aktuelles Thema ja auch KI. Hat jetzt nicht so viel mit Videospielen zu tun, aber da hast du wahrscheinlich auch eine starke Meinung zu. Hast du die Videos gesehen, die es jetzt zuletzt gab? Wahrscheinlich, ne?
Ja, was heißt die Videos, die es zuletzt gab? Es gibt ja recht viele.
Ja.
KI ist ein interessantes Thema, weil keiner wirklich sagen kann, ob es überschätzt oder unterschätzt wird. Also wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir wissen, okay, kommen wirklich bald die AI-Overlords, haben wir die General AI, die neue AIs programmieren kann und irgendwann werden die immer klüger und sind viel besser als uns oder sind wir schon am Gipfel angekommen, so dass wir merken, okay, die können ein bisschen Text und Bilder generieren, das ist es aber auch schon gewesen. Es gibt halt viele Aspekte, die man da beachten muss. Was bei AI zum Beispiel reinfällt, ist, wenn eine AI ihren eigenen Input oder ihren eigenen Output wieder als Input bekommt, dann wird der Output schlechter. Also AI ist sehr angewiesen darauf, dass es hochqualitativen menschlichen Input hat. Und viele AIs, die jetzt rauskommen, werden auch schlechter, weil die halt ganz viele Sachen aus dem Internet einfach sammeln und aggregieren. Aber das Internet besteht inzwischen auch zu einem recht großen Teil schon aus AI. Und dann füttern die sich selbst.
Ja, das ist irgendwie ein Teufelskreis, ne? Es wird immer schlimmer
dadurch. Genau, und der Output wird schlechter. Wo ich aber viel Gefahr in Anführungszeichen sehe, ist, ich habe keine Probleme damit, AI einzusetzen. Problematisch wird es, wenn der Output nicht mehr menschlich geprüft wird. Und das ist auch das, was die ganzen Schlagzeilen fährt. Also ein Anwalt benutzt AI, um irgendwelche Gesetzestexte nachzugucken und die AI hat sich den referenzierten Gesetzestext einfach ausgedacht.
Ja.
Oder ein Programmierer benutzt AI und nimmt einfach den Code, ohne den selber zu lesen und kopiert den in sein Programm rein und dann gibt es dadurch irgendwelche Fehler. Und ich sehe aber, dass durch diese, ich sag mal, Gesellschaft, die wir haben, die halt sehr effizienz- und umsatzgetrieben ist, dass an immer mehr Stellen diese menschliche Kontrollkomponente einfach
eingespart wird.
Genau, und da wird es dann wirklich problematisch, wo man sagt, okay, wenn es jetzt ein Problem gibt, man kennt das ja, ruf mal bei deinem Internetanbieter an, wenn du ein Problem hast, du kommst halt schon nicht durch. Du hast bei vielen Diensten keine Anlaufstelle, um dich zu melden. Und wenn wir jetzt AI-technisch auch noch Sachen blockieren, Nutzer bannen, all solche Sachen, dann wird das Problem halt umso größer. Aber es bleibt halt immer klein genug, dass es halt nur einzelne Individuen betrifft und halt nicht die große ganze Masse. Deswegen wird das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ein Beispiel war zum Beispiel bei Google Mail. Da gab es eine Person, die wurde jetzt auch in diesem ganzen Kinderschutz- und Endgeräte-Scanning-Geschichte, wurde der gebannt. Und dem wurde gar nicht gesagt, warum. Und der hat es nicht geschafft, sich entbannt zu kommen. Also der ist meines Wissens nach, ist auch ein, zwei Jahre her, noch in einem Rechtsstreit mit Google. Was ist passiert? Die Vermutung besteht darauf, dass er mit seiner Familie am Strand war, im Urlaub, seine Kinder am Strand fotografiert hat. Die AI sich natürlich denkt, oh, Kinder in wenig bekleidet. Ich meine, der ist ja mit seiner Familie am Strand. Natürlich hat er solche Fotos auf seinem Handy. Ja. Aber dann wurde er erst einmal gesperrt. Und wenn man sich das jetzt einmal zu Ende denkt, der kommt nicht in seine E-Mails rein. Was ist denn dein zweiter Faktor für alles, was du benutzt für deine Bank?
Also wenn du deine E-Mail-Adresse verlierst, hast du deine digitale Identität verloren heutzutage. Ne?
Ja, genau.
Oder immer schon im Internet. Ne?
Das macht wahnsinnig viele Probleme, aber als so Einzelperson hast du halt keine Anlaufstelle bei Google, wo dir wirklich jemand als Mensch hilft, dieses Problem zu lösen und dem du mal erklären kannst, warum du denn gesperrt wurdest. Weil das ist auch ein großes Problem bei AI. Wir sehen zwar den Output, aber wir können nicht rausfinden, warum diese Entscheidung von der AI getroffen wurde.
Ja, völlig fatal. In diesem Zustand, in dem wir jetzt gekommen sind, hätten wir ja eigentlich niemals kommen dürfen. Also ich finde das äußerst kritisch tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe das bei mir zum Beispiel erlebt, jetzt zum ersten Mal, dass es mal mich betroffen hatte, jetzt auch nichts Schlimmes, aber da ist mir das mal klar geworden, worauf wir eigentlich zusteuern, weil ich habe mal gegoogelt nach meiner Webseite hier, CoreGamerTreff, und dann habe ich festgestellt, dass Google die geben ja so einen Beschreibungstext unten mit dran. Da haben die einfach so einen Teil von dem, was auf meiner Homepage steht, so als Beschreibungstext rangetan. Ne? Das ist ein Videospieltreff für Fans von lokalen Videospielen, wie. Und dann haben die halt meinen Text genommen, Fighting Games sowieso. Und dann haben die plötzlich einfach das Wort Souls-like-Spiele da dran gepackt.
Ah, okay, ja.
Und das habe ich da überhaupt nicht hingeschrieben. Also das ist völliger Unsinn.
Ja.
Da hat die KI einfach gedacht, ja, okay, Videospiele, Fighting Games, Souls-like-Spiele. Hängt ja alles zusammen, also ja, packe ich das da mal.
Ich denke, da wird schon eine gewisse Überschneidung
stehen. Da sieht man, wie unpräzise, ne, das ist und was damit passieren kann. Da können Dinge halt komplett aus dem Kontext gerissen werden und da könnten ja jetzt plötzlich auch, weiß ich nicht, Sexspiele hingeschrieben werden oder was weiß ich was.
Ja,
ne? Nur weil die KI plötzlich das eine mit dem anderen assoziiert und das dann ungeprüft einfach so als Beschreibungstext bei Google veröffentlicht. Ne?
Ja, das große Problem bei solchen Technologien ist halt, wenn man generell Technologien einsetzt, die man nicht versteht. Generell haben wir ja so schon ein, ich sag mal, mangelndes Verständnis für Technologie in deutschen Vorständen, würde ich mal so behaupten. Das sehe ich halt besonders viel im Medizinsektor. Da ist der Zustand der IT wirklich katastrophal, so von dem, was ich sehe. Und mit KI wird es halt nochmal schwerer. Also ich war tatsächlich mal bei einem Forschungsprojekt dabei, wo die vorhatten, in einem Wasserwerk eine KI einzusetzen, die erkennt, wenn ein Angreifer in diesem Wasserwerk gerade versucht, sich einzuhacken. Und dann war halt der Plan, okay, wir nehmen alle Sensoren, werfen die in eine KI rein und die KI sagt dann am Ende, gibt es eine Anomalie oder nicht. Dann hatten wir halt gesagt, so okay, das ist ja schön, aber das hilft uns nicht, wenn wir nicht wissen, wo die Anomalie ist. Also wenn die KI nur sagen kann, ja oder nein, und wenn wir die nicht wissen, wo die Anomalie ist und wenn wir die Anomalie beheben können und die KI uns dann kein Feedback geben kann innerhalb von kurzer Zeit, ob das die Anomalie war, die sie gefunden hat, dann ist das alles irgendwie recht zweckfrei. Dann gibt es irgendwann eine rote Lampe, die geht an und jeder fragt sich, warum. Und dann bist du halt quasi am gleichen Punkt wie davor. Du musst erst einmal rausfinden, warum. Da hat dir die KI jetzt nicht geholfen. Aber dieses Forschungsprojekt hat sich über über mehr als ein Jahr gezogen und allein dieses Verständnis zwischen den Teilnehmern da aufzubauen, wie das funktioniert und wo das Problem liegt, das war eine Herausforderung, die wir bis heute nicht gelöst haben.
Ja, also ich finde das echt sehr gefährlich, wo wir darauf zusteuern, wenn wir nicht mehr sagen können, woher diese Annahmen kommen, die KI getroffen hat. Also das ist wieder meiner Meinung nach der easy way out. Wie können wir so mit einer 80-20-Regelung so zu 80% wird es schon richtig sein, ohne Personalkosten oder ohne viel Arbeit da reinzustecken, irgendwie ein automatisiertes System irgendwas bewerten lassen. Und das ist halt super gefährlich, wenn da falsche Annahmen getroffen werden.
Ich habe da tatsächlich eine Buchempfehlung zu. Ich bin großer Fan von Quality Land von Marc-Uwe Kling. Den kennt man vielleicht von den Känguru-Chroniken. Der hat ein Buch geschrieben, das sich genau damit beschäftigt. Also das ist im Prinzip ein Satiriker, der viele Witze auf Kosten unserer aktuellen Gesellschaft macht. Und der hat sich halt auch mit technischen Themen und KI befasst. Und in diesem Buch geht es um Peter Arbeitsloser. Der lebt in Quality Land und in Quality Land hat jeder den Nachnamen des Berufs seines gleichgeschlechtlichen Elternteils zum Zeitpunkt der Geburt. Deswegen ist er Peter Arbeitsloser, weil sein Vater arbeitslos war. Und der kriegt eine Lieferung von The Shop. The Shop ist quasi das moderne Amazon und man bestellt da gar nicht mehr selber, sondern die KI berechnet, was du haben möchtest und bestellt das vollautomatisch einfach für dich. Und er kriegt geliefert einen pinken Delfin-Dildo und sagt, was will ich damit? Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und seine Mission ist es dann, den umzutauschen, was halt auch gar nicht mehr vorkommt, weil die sagen, hä, wir hatten schon seit Jahren keinen mehr, der was umtauschen will. Und der trifft halt viele verrückte Gestalten auf seiner Reise und das geht auf viele Themen ein, halt auch eben Umgang mit KI und Umgang mit halt Customer Service und was passiert, wenn die Singularität passiert. Also wenn die erste KI klüger als ein Mensch ist, kann die eine KI bauen, die klüger ist, als wir die KI bauen konnten, weil dann kannst du auch eine bessere KI bauen. Und dann explodiert das Wissen, das ist dann so ein Endloszyklus. Die noch bessere KI baut eine noch bessere KI, die wieder eine noch bessere KI baut.
Und wir verstehen überhaupt nichts mehr, weil wir überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, und weil wir gar nicht mehr mitkommen vom IQ her. Ne?
Genau, irgendwo im Buch gibt es dann zum Beispiel auch eine Situation, wo es war einfach Krieg, irgendwie Millionen an Schaden, alles wurde zerbombt und die fragen sich erstmal, warum. Keiner weiß, warum Krieg ist, weil es gibt irgendwo einen Trigger, der hat einen Trigger getriggert und weil der Trigger getriggert hat, hat er noch mehr Trigger getriggert und dann sind die erstmal wochenlang am rausfinden, warum war denn jetzt eigentlich Krieg? Die wissen das gar nicht.
Genau.
Ein sehr interessantes Buch, kann ich empfehlen und ist halt auch, ich sag mal, beschäftigt sich mit vielen dieser Themen erst einmal sehr lustig, aber auch sehr verständlich.
Mhm. Ja, cool. So, ich glaube, dann sollten wir langsam mal zum Ende kommen. Die ersten Leute warten wahrscheinlich schon draußen und wollen gleich rein. Hast du noch irgendwas auf der Pfanne, was du noch loswerden willst? Irgendwelche Themen, die wir noch ansprechen sollen?
Nee, ich denke im Großen und Ganzen nicht. Ein bisschen mehr auf die positiven Dinge im Leben achten. Ich merke immer viel Negativität, was das angeht, gerade den aktuellen Spielemarkt und so. Und hey, weg damit, was willst du damit? Du hast begrenzt viel Zeit, beschäftige dich
mit den Sachen,
die dir Bock machen, mit denen du Spaß hast und
Ja, das ist generell, glaube ich, eine sehr gute Philosophie, weil, wie du schon sagst, ich bin da voll deiner Meinung, es gibt so viel zu erleben im Videospielmarkt und auch generell in der Welt. Man muss sich eigentlich mit nichts beschäftigen, was einem keinen Spaß macht und wo man dann irgendwie nur negativ drüber denken. Ja, cool. Dann danke ich euch allen fürs Einschalten, fürs Zuhören und dir danke ich dann, dass du mein Gast heute warst.
Sehr gerne.
Und wir hören uns dann bald wieder, Leute. Ne? Macht's gut, bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge heute gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft hier mal im Coregamer-Treff in Mönchengladbach besuchen kommt. Wir öffnen dienstags ab 17 Uhr mit offenem Programm, freitags ab 17 Uhr und samstags ab 14 Uhr. Das aktuelle Programm findet ihr immer auf unserer Homepage coregamertreff.de oder kommt gleich in unseren Discord unter discord.coregamertreff.de. Jeder ist hier willkommen, einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Momentan finden außerdem jeden Freitag ab 17 Uhr die Super Smash Bros. Ultimate Weeklies statt, die von der Smash Community NRW eigenständig bei uns organisiert werden. Die Tekken 8 Community trifft sich bei uns jeden zweiten Samstag zum Biweekly Tekken 8 Turnier. Und die Street Fighter 6 Community einmal im Monat samstags zur Monthly Turnierserie Semi Offline. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr noch eine ganze Menge weiteres Programm geben. Geplant sind etwa ein Mario Kart 8 Familientag, eine Mario Kart Double Dash LAN Party auf originalen GameCube-Systemen, ein Indie Games Event, eine Xbox System Link LAN Party, ein Shoot'em Up Community Event und eine Retro PC LAN Party und vieles mehr. Und wenn ihr auch Lust habt, mit eurer Gaming-Community bei uns im Coregamer-Treff Fuß zu fassen, dann sprecht mich einfach darauf an und mal schauen, was sich da machen lässt. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann!